den Text, den wir von gehört haben, aus Sprüche 3, der hat mein Leben von Jugend an verändert. Das heißt dort, der Vers, der für mich zu entscheidenden Ausrichtung für mein Leben geworden ist, stütze dich nicht auf deinen Verstand, sondern vertraue dir gerne auf allen Wegen. Ich bin gesegnet mit jemandem, der sehr früh einen sehr wachen und sehr aktiven Verstand hat. Das ist nicht immer bequem, weil man damit ein Stück auf der Außenseite wird. Ich galt von klein an als nun mal klug. Und wenn man merkt, dass man sehr schnell Dinge fasst, ist es fast zwangsläufig, dass man sich dann danach richtet. Dass das die Erkenntnis, die man gewinnt, und ohne dass man das überlegen muss, wenn man das mit anderen vergleicht, ist man denen immer voraus. Fast allen. Dann ist das eine der größten Versuchungen, dass man sich auf den Verstand verlässt. Und, fast zwangsläufig, die zweite Gefahr, dass man in seinen eigenen Augen weise ist. Und das halte ich, und deswegen bin ich so sehr dankbar für diesen Text. Ich denke, das ist mir damals nicht mal so bewusst gewesen. Ich habe schon als Junge in meiner Bibel, habe ich mir immer sonntags das, was ich verstanden habe, versucht mitzuschreiben. Ich hatte eine Bibel, so wie hier, die hinten mehrere leere Seiten hatte, und ich kann das heute noch nachschließen, was ich mir da für Notizen gemacht habe. Zu der Zeit hatte ich die Idee, ich werde ihm alles Wichtige abschreiben. Wenn ich dann älter geworden bin, alles, was es zu wissen gibt, werde ich dann als Rasse gefunden haben. Ungefähr so die Idee, als ob man mit dem Einmessen das Meer leer schafft. Aber außerhalb dessen, was bewusst war, hat mich solche Verse, gerade aus den Sprüchen, immer richtig tief getroffen. Ein anderer Vers fällt mir jetzt gerade ein, vielleicht noch klein, vielleicht 7 oder 8. Weil ich sehr gut zu lesen gelernt habe vor der Schule. Sobald ich irgendwie langweilig war, habe ich gelesen. Natürlich, jetzt kann man dann die Bibel lesen, ich finde das anders. Da habe ich einfach dann diese hochtrabenden Gedanken, der jetzt Brüder da vorgetragen wurde, natürlich weggeschaltet, habe ich gelesen. Da ist ein Vers, auch in meiner Bibel, punktiert, damit habe ich angefangen, kleine Punkte mal an so eine Vers zu machen. Ein Auge, was Vater oder Mutter beachtet, werden die Raben des Baches aushalten. Ich habe verstanden, dass ich kann eine Geschichte von einem meiner Großväter. Er hat ein kleines Feld gehabt und war mal so erschöpft, er war auf der richtigen Arbeit gewesen im Bergbau, dann auf sein Feld gegangen. Und er hat dann dort gearbeitet und dann war er so erschöpft, hat er gesagt, ich habe mich ein bisschen an den Rand von dem Feld gelegt, um einmal auszuruhen. Und er sagt, nach ein paar Minuten merke ich, dass Krähen kommen. Und er hatte gedacht, mal sehen, was die machen. Und erst als die erste nach seinem Auge gehackt hat, hat er sich bewegt. Ich wusste also, dass dieser Vers bedeutet, dass die Raben den Toten wirklich immer zuerst geärgert haben. Kennt man hier aus der Region, auch sogar um Kälber zu töten, hier in den großen Wiesen zwischen Passberg Klasse.
Also
da sind ja viele Rinderherden. Und jedes Jahr gab es Verluste, weil die Kohlgraben den jungen Kälbern die auch mal sagen. Und Das war so ein Vers, der mich getroffen hat, als kleiner Junge. Ich muss nicht Vater oder Mutter zu rachen, damit mir dieses Schicksal erspart wird. Und einer dieser anderen Verse, wo ich heute sage, den ich ganz früh getroffen habe, war dieses: Verlass dich nicht auf deinen Verstand. Das war eine große Herausforderung, weil überall wird er ja trainiert, in der Schule, bei Freunden, auch bei Erwachsenen. Ich denke mal an, wie der Beste bist, musst du sehen, dass du der Allerbeste bleibst. Aber dann an die Stelle, was unser Leben betrifft, ganz anders zu leben, unser Vertrauen auf Gott abzugeben und uns von ihm führen zu lassen. Erkenne ihn auf allen Wegen, auf allen Wegen. Das war die erste erstaunliche Herausforderung zu sagen. Okay, wenn ich also nicht meinen eigenen Weg wählen soll, also nicht in der Weise, dass ich mich mehr darauf verlasse als auf Gott, dann haben auch seine merkwürdigen Wege seine Bedeutung. Hat mir sehr geholfen bis zum heutigen Tag und möchte ich so weitergeben. Wirklich ein extrem wichtiges Wort, was uns heute gesagt wird. Das Zweite, da sind wir schon bei unserem heutigen Bibeltext. Der Sonntag hat so einen bestimmten Fokus, wie immer, und der geht in die Richtung, dass Gott sich auch der Fremden annimmt. Also aus den Perikopentexten ist heute zum Beispiel aus dem Buch Ruth, Kapitel 1, dass die Moabitin in das Volk Gottes genommen wird. Und die eigentliche Predigtext für heute ist Naaman der Syrer, an dem Gott dieses außergewöhnliche Wunder tut, dass der unheilbar Kranke komplett geheilt wird. Und dann verschiedene andere Texte. Ich möchte einen mit uns teilen, und zwar aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 8. Und ich möchte das deswegen auch teilen, um uns bewusst zu machen, mit welcher außergewöhnlichen Autorität wir begabt sind, wenn wir Gott ernst nehmen. Ich teile das mit uns, dass wir wissen, erstens, wir haben den Bösen zu überstehen. Zunächst im Frieden. Wir haben unsere Feinde zu segnen. Ganz klar. Und für die zu beten, die uns verfolgen, beleidigen. Aber wenn einer die Gnade Gottes nicht annimmt, dann haben wir nicht nur das Recht, sondern die Verantwortung, diese Böse zu widerstehen. Und Gott handelt. Und ich will das mit uns allen teilen, dass wir diese Autorität wirklich bewusst benutzen. Immer in Bedenken, dass mit dem Maß, mit dem wir messen, uns gemessen. Und das Maß ist unterschiedlich. Es gibt Leute voller Barmherzigkeit, die reizen das wirklich bis zum Letzten aus, das Gute. Und es gibt Leute, die sind schnell ärgerlich und riskieren, dass dann natürlich Gott auch so mit ihnen umgeht. Deswegen, ich werbe ausdrücklich, dass wir in der Liebe des Christus leben, aber gleichzeitig das Böse nicht ungestraft lassen. Und wenn jemand die Güte Gottes nicht annimmt, dann kommt das Gericht. Und das macht mich froh, weil das auch mit unserem Text zu tun hat. Und dann wollen wir einmal in diesen Text gehen. Ab Vers 5. Als aber Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm, der bat ihn und sprach: Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qual. Jesus sagt an anderer Stelle: Wehe dir, Kapernaum. Kapernaum war nicht das jüdische Kernland, Das war dieses sogenannte 10-Städte-Gebiet im Norden, um den See Genezareth herum, in der Nähe von Nazareth, da wo Jesus zuerst aufgetreten ist. Und er hat dort viele Wunder getan. Und eigentlich war das Heidenland. In dieser Region, im alten Samarien, hatten nämlich die Assyrer, mehr als 600 Jahre vorher, Anführer besiegt. Heute würde man sagen, so die Palästinenser. Jesus ist dort zuerst zu den Juden gegangen. Das war also auch damals schon gemischt, so wie heute ebenfalls im Westjordan-Gebiet. Dieser Mix zwischen Palästinensern und Israeliten. Und wenn hier von einem Hauptmann oder wenn hier von einem Hauptmann die Rede ist, dann muss man davon ausgehen, dass das nicht ein jüdischer war, sondern ein römischer. Oder kann man davon ausgehen. Also nicht zwingend. Aber ich denke, das, was uns hier gesagt ist, ist, dass da jemand zu ihm kommt, der für sein eigenes Verständnis was Ungewöhnliches macht. Er, der Besatzer, der politisch Mächtige, kommt zu einem Rabbi, dem er normalerweise gewohnt wäre, Befehle zu erteilen. Das war also ein Mann, der über das hinaus zu denken und zu handeln bereit war als sein übliches Umfeld. Und warum? Weil er humanistisch war. Weil er Sorge trägt für seinen eigenen Mitarbeiter. Hätte er auch nicht nötig gehabt. Hätte er ihn schon rausschmeißen. Sich jemand anders einstellen. Gab noch keine Gewerkschaften damals oder Arbeitnehmervertretung. Der Schwachherr, mein Knecht, liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Es ist mir noch nie in diesem Zusammenhang aufgefallen, dass das Dinge sind, die eigentlich kaum zusammenzufassen scheinen, außer weil ich die letzten zwei Wochen dasselbe Problem habe. Gelähmt und leidet große Qualen. Das war also keine Lähmung im Sinne einer Paralyse, wo irgendwie bewegungsmäßig ist, sondern gelähmt mit Schmerzen. Exzentrisches Bandscheibenvorfall. Gehe ich von aus. Kannst du denken, es ist zu was? Leidet große Qual. Ich habe es gerade hinter mir. Dass du die ganze Nacht dich quälst und nicht einen einzigen Punkt findest, wo der Schmerz weniger ist. Rechts, links, Rücken, Bauch, Beine angezogen, ausgestreckt, eins von. Wirklich große Qual. Und da kommt jemand zu Jesus und erzählt ihm das noch. Er sagt noch nicht mal, was ihm gesund ist, um zu helfen. Er sagt ihm nur einen Fakt. Leute, wenn wir anfangen mit Beten, macht bloß keine langen Geschichten. Sagt Gott einfach den Fakt, das reicht. Denkt nicht, wir müssen irgendwelchen frommen Schulz ihn da hinpacken. Sag einfach, was das Problem ist. Er kann damit umgehen. Und Jesus sprach: Ich will kommen, wenn wir gesund. Wenn wir Probleme mit Gott teilen, wird er aktiv. Sogar wenn es nicht mehr unser persönliches ist. Deswegen teile ich mit euch die Lasten dieser letzten Woche. Damit das vor Gott getragen wird. Denn wenn zwei übereinkommen, für eine Sache zu tun, will Jesus das tun. Das ist unsere Autorität, wenn wir reden. Und zwar nicht allein, sondern wenn wir übereinkommen. Dann handelt Gott. Francesco. Der Hauptmann antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Fuß gesund. Ah, das kann man sagen. Beschädigt das Selbstbewusstsein. Oder vielleicht wollte er nicht seine Frau in Verlegenheit bringen, weil er nicht aufgeräumt war. Wissen wir nicht. Ich denke, was er sagt, ist wahr. War sein echtes Gefühl. Ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach bist. Das kann man hier als Norddeutscher nicht so richtig verstehen, weil wir nicht so eine Gastkultur haben. Ich denke schon, als Afghanen sieht das anders aus und ein bisschen sogar schon als Sachsen. Wenn du jemanden zu Hause aufnimmst, dann ist das für dich selber eine Ehre. Ich bin ja auch Gott. Ich weiß es noch. Wenn wir Gäste gekriegt haben, fast immer geholt aus anderen Gemeinden, da bin ich als kleiner Junge gerannt und habe ihm Schuhe gebracht und den die Toilette gezeigt, damit sie ein bisschen aus Bad, also ein bisschen frisch machen konnten oder so, weil ich damals war ja die Reise meistens mit dem Zug oder also eine lange, anstrengende Sache. Und es war eine Ehre, jemand aufnehmen zu dürfen. Und dieser Mann, der politisch gesehen verantwortlich ist, der also was zu sagen hat, stellt sich unter diesen Rabbi, unter diesen Handwerkerslust. Und er tut das nicht als Höflichkeitsfloskel, gibt's ja auch viele Leute, nicht nötig. So. Er tut das mit Glaube und sagt: Bin ich wert, dass du zu mir kommst? Sag nur was. Ich wünschte, heute, 2000 Jahre später, würde wenigstens die Hälfte der Christen so viel glauben in mich. Die Welt wäre anders. Wirklich. Wenn wir, die wir mit Jesus die Erfahrung gemacht haben, diesen Glauben investieren, dass er durch ein Wort eine ausweglose Situation ändern kann, würde die Welt heute anders aussehen.
Das, davon ist sogar Jesus überzeugt. Weil er sagt, als er war.
Überrascht.
Ja.
Überrascht. Den und der Mann begründet, was er sagt. Sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund, denn auch ich bin ein Mensch, der unter Autorität steht und habe Soldaten unter mir, also der auch Autorität ausübt. Ganz wichtige, kleine Nebeninformation. Ich bin ein Mensch, der unter Obrigkeit steht und habe Soldaten unter mir. Freunde, wenn ihr Autorität ausüben wollt und nicht andere beherrschen wollt. Autorität ist ganz normal auch wie andere beherrschen. Wenn ihr Autorität ausüben wollt, ist der Weg, dass ihr euch Autorität unterstellt. Gott sei Dank, ich durfte das von Kind an lernen. Ich hatte also einen Vater, der das uns Kindern beigebracht hat. War nicht bequem, oft nicht. Aber extrem notwendig. Und wenn man das sehr frühzeitig anfängt, wird es selbstverständlich. Und ich habe das dann durch meine gesamte Jugend aus durchgehalten. Ich hatte ungefähr 20 Jahre lang auch in diesem Dienst an Suchtkrank mich immer unter Autorität gestellt. Wirklich das gesehen. Ich war ganz jung noch, 23 Jahre alt, das sollte ich schon das erste Mal Verantwortung kriegen. Damals noch auf der Rügen, Haus für Suchtkrankheit, so ähnlich wie hier. Weil ich das nicht gemacht habe, ist das ganze Projekt gescheitert. Weil ich damals nicht bereit war, ist das ganze Projekt gar nicht erst in Gang gekommen. Wir hatten erst mal niemand anderes. Ich galt als ausreichend belehrbar und lehrfähig und gefestigt im Wort Gottes. Deswegen sollte ich diesen Dienst tun. Ich habe gesagt, ich muss erst Erfahrung sammeln, wie ich Autorität über andere ausüben kann. Bitte lass mir diese Zeit. Ich habe das begründet mit diesem Text aus den Pastoralbriefen. Wer einen Aufseherdienst begehrt, tut ein gutes Werk, muss aber zuerst seine eigene Familie vorstellen. Dann soll er die Gemeinde Gottes, also in der Gemeinde Gottes Verantwortung nehmen. Ich habe gesagt, ich habe gerade geheiratet. Ich muss erst lernen, was das heißt, zu führen. Wenn ich das kann, dann bin ich bereit, solche Dienste zu machen. Das hat noch lange gedauert. Und ich bin noch 10 Jahre unter Verantwortung anderer gelaufen. Ich hatte sehr Bedenken, dann Selbstverantwortung als Leiter zu übernehmen, weil ich mich immer als zweiter Mann viel wohler gefühlt habe. Ich wusste einer, hat den Hut auf, wenn was schief geht, ist er letzten Endes verantwortlich. Ich helfe in jeder Hinsicht. Und ich sage euch mal wirklich als Tipp für die ganzen Jungen, die wir da haben. Wenn ihr mit dieser Haltung bereit seid zu lernen, ist das der Weg, wie ihr selber Autorität habt. Gott wird euch mehr und mehr anvertrauen, wenn ihr so geht. Das lohnt sich. Und das hat dieser fremde Mann verstanden. Ein Hauptmann unter Befehl in Verantwortung anderer zu leiten, ist kein schöner Job. Weil man immer verglichen wird mit anderen und es wird immer welche geben, die besser sind als man selber.
Aber ist das nicht normal beim Militär?
Naja, beim Militär ist es eben auch so, zeichnest du dich aus, kannst du befördert werden. Musst du aber nicht. Wenn dich einer von deinen Untergebenen in die Pfanne haut, deine eigene Karriere kaputt. Überall ist das so. Ich durfte deswegen nicht studieren, weil meine Lehrerin so bitter war, gesagt hat, du machst nicht, was von ihr erwartet ist, nämlich, dass die Klasse komplett sich den sozialistischen Regeln unterwirft, irgendwie Jugendweihe, oder wenn nicht, dann mindestens irgendwelche Massenorganisationen beizutreten. Und wenn du das nicht machst, machst du meine Karriere kaputt, also werde ich deine versuchen. Das hat Auswirkungen. Und das gilt völlig unabhängig, ob wir gläubig sind oder nicht. Verantwortung hat immer das Risiko, dass man davon auch scheitert. Und deswegen ist das für mich so eine Besonderheit, dass dieser Mann sich um seinen Untergebenen so persönlich einsetzt. Das ist eine wirkliche Qualifikation. Das ist ein Top-Leiter. Interessant ist, dass sein Name nicht wahrgeht. Das ist deswegen interessant, weil der Name im Buch des Lebens ist wirklich was Wichtiges. Es kann sein, ich weiß, dass Datenschutz ist ernsthaft. Datenschutz gibt es bei Gott ganz ernsthaft. Ja? Es gibt Dinge, die macht er offen, aber es gibt auch Leute, die Fehler gemacht haben, da wird ihr Name extra nicht genannt. Wenn es heißt, eine Ehebrecherin wurde vor Jesus geführt. Der Name wird extra nicht genannt. Wir haben hunderte Namen, aber der Name wird nicht genannt. Das ist Datenschutz. Ja. Damit nicht hinterher über solche Leute geredet werden kann. Das ist auch Gottes Gnade, wisst ihr das? Oder der für mich immer ein herausragendes Beispiel im Alten Testament. Und ein Mann Gottes aus Juda. Das ist der Mann, der sein Leben verloren hat, durch einen kleinen Ungehorsam, durch einen Löwen dann getötet worden. Gott hatte gewarnt und hat gesagt, du sollst nicht auf dem Weg zurückkehren und du sollst dich nicht in dieser Stadt aufhalten lassen, in Samaria. Und er hat sich bewegen lassen von den anderen Gläubigen, hat er bald sein Leben verloren. Sein Name wird Datenschutzrecht nicht genannt, damit er nicht in den Dreck gezogen wird. Wirklich, weil er ist so. Was immer er sonst gemacht hat, ist herausragend. Er war der Einzige, der diesem gottlosen König Jerobeam ins Gesicht widerstanden hat. Der König wollte ihn sofort töten. Und sein Arm. Und der König wird sofort von Gott geschlagen. Gott greift direkt ein, um diesen Mann zu schützen. Deswegen, im Christlichen, kennt man diesen Menschen immer als Hauptmann von Kapernaum. Ja, damit ist sein Titel wie seine Qualifikation. Vielleicht wird man sich an mich oder dich nicht erinnern als über deinen Namen, aber als den Gläubigen, der da als diesen Mann Gottes, das klar so. Wäre doch was. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, dann geht er, und zu einem anderen, komm her, so komm her, und zu meinem Knecht, tu das, dann tu es. Wir lernen hier nebenbei auch noch eine wichtige Sache. Autorität ist keine theoretische Sache. Ich sage das auch wieder den jungen Mitarbeitern. Autorität ist nur das Wort, was aber zur Tat führen muss. Ich sage, sagt der Hauptmann, gemacht. Vergleicht mal den Väter. Lasst es nicht zu, dass euer Wort entwertet wird. Lasst es bei euren Kindern nicht zu und denkt nicht besser drüber mit euren Frauen und Kindern. Autorität heißt nicht, über jemanden zu bestimmen. Autorität heißt, Verantwortung zu übernehmen, die dann aber auch durchzusetzen. Es ist ganz was anderes, als jemand was zu befehlen. Der Mann hat der Witzmar, das war auch ein guter Offizier. Er hat dann nicht hinterher gesagt, oh, war das auch richtig, oder hätte ich mich beim Vorgesetzten nochmal erkundigen sollen, nochmal schnell melden, ob meine Entscheidung dann auch wirklich die beste ist. Es gibt bestimmte Dinge, die kannst du nur in dem Moment entscheiden. Das wird nicht besser, wenn du das dann in Zweifel ziehst und alles wieder umschmeißen. Vielleicht war das doch falsch und dann, das ist keine Antwort. Wir tun's. Und als Jesus hörte, wunderte er sich und sagte zu denen, die ihm nachfolgten. Er sagt das nicht zu denen. Ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem. Deswegen muss man davon ausgehen, dass es eben Römer war. Keiner aus der kaiserlichen Garde. Oder königlichen Garde. Aber ich sage euch, und was er sagt, da werde ich gleich drauf kommen. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde. Noch bevor dieser Offizier nach Hause kommt, ist er Mitarbeiter gewesen. Kann er sich für dich vorstellen? Ich habe vorgestern so gesagt. Bis dahin war das so eine Quälerei. Und fünfmal gespürzt worden. Hat fast überhaupt nicht geholfen. Und dann mit einem Mal. So wie ich vorher nächtelang wach war, weil ich vor Schmerz nicht vertragen habe, geht der Schmerz weg. Diese Art, wie Gott handelt, ist bis heute dieselbe. Wenn Gott auf unser Gebet, auf unsere Information, die Initiative ergreift, ändert sich. Deswegen teilen wir unser Gebetsanliegen miteinander, dass wir sie gemeinsam vor Gott tragen. Und es ändert sich was. Ich sage das mal für diese jungen Frauen. Mein Gebet ist, dass Gott über diese Ungläubigen oder Nichtgläubigen, also nicht Christen, muslimische Mädchen die Türen auftut für andere, die bereit sind, nicht nur diesen Mädchen, sondern auch die Gläubigen zu helfen. Das ist meine, nicht nur meine Bitte, das ist meine Gewissheit. Und was dann Jesus aber den Leuten um sich herum sagt, ist vielleicht noch was Wichtigeres. Es scheint erstmal gar nicht zu passen. Ihr bezieht sich zuerst auf diesen Fremden und sagt, ich habe solchen Glauben in Israel nicht gefunden. Aber ich sage euch, viele werden kommen von Osten und von Westen. Ich glaube, in Lukas Evangelium wird dieser Ausspruch noch ähnlich zitiert, denn da ist sogar noch Norden und Süden einbezogen. Ja, natürlich, so zu machen. Viele werden kommen von Osten und von Westen und mit Abraham und Isaac und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reiches werden hinausgestoßen in die äußerste Finsternis, der wird seinen heulenden Zähnen klappen. Wer sind die Kinder des Reiches?
Die
Juden. Das Volk Gottes, das Volk Israel. Und seit 2000 Jahren vollzieht sich dieses Wort. Und ich frage mich, ob das nicht auch eine Nebenwirkung des Glaubens dieses Mannes ist. Jesus sagt an anderer Stelle, die Gewalttätigen treten in das Reich Gottes, also treten mit Gewalt in das Reich Gottes ein. Das war unter Gewalttätigen in das Reich. Der Mann war ein Gewalttätiger, nicht nur von seinem Beruf her, sondern mit seinem direkten Glauben. Mit Sprüchen und Wort und es passiert. Dieses wird, das hätte können über die Jahrtausende, oder hätte können müssen, über die Jahrtausende im Volk Israel längst zur Selbstverständlichkeit geworden sein. Sie haben ja hunderte und tausende Male erlebt, dass Gottes Wort zuverlässig ist. Und sie haben es nicht angenommen. Sie waren immer wieder am Zweifeln, immer wieder am Rebellieren, haben immer wieder ihr eigenes Ding gemacht. Und dann kommt ein Fremder einmal mit einer Problematik, bringt die zu dem Gottessohn und kriegt das. Und mit diesem Glauben als Nebenwirkung verurteilt er diesen gottlosen Unglauben des Volkes Gottes. Und Jesus bezeugt das. Es werden viele kommen, von allen Seiten, und bis heute ist das so, von allen Seiten der Welt, die eigentlich kein Anrecht hätten, die zu den Nichtvölkern gehören, zu den Verlorenen, wirklich, zu denen, die sehr viel früher von Gott mal weggerannt sind. Und wo dir gesagt hat, okay, nicht verlaufen, wenn ihr nicht wollt, geht eure Wege, rennt euren Göttern nach. Bis heute sind ja nicht nur 2000 Jahre, 4000 Jahre später nach Abraham, 5000 Jahre nach Noah, sind Menschen aus allen Völkern satt mit ihren Götzendienst und bereit, diese ausgestreckte Hand Gottes zu nehmen. Und bereit, in diese Autorität hineinzutreten. Ihr Lieben, es muss uns eine Sache klar sein. Christ werden hat zuerst eine Qualifikation. Wir kommen zurück in den Zustand wie Adam vor dem Sündenfall. Mit aller Autorität zu herrschen über alles, was sich auf der Erde bewegt. Ich sage das auch als Zeugnis. Ich bin von Kind an aufgewachsen mit vielen Ängsten, auch vor Tieren, habe ich erzählt. Pferde, Hunde, alles, was hätte gefährlich werden können, bin ich immer gewarnt worden. Habe ich einen Freund gehabt, der war 2 Jahre älter, im Bauernhaus aufgewachsen, richtig mein Nachbar. richtig dicken Freund meiner ganz kleinen Kinder, mit dem ich jeden Tag unterwegs war, den hatte das Pferd von einem Onkel getreten und der ist fast gestorben. Könnt ihr euch vorstellen, dass dann alle Mütter gesagt haben, Kinder, geh bloß nicht so an die Pferde ran. Und dann, der Onkel war wirklich ein sorgfältiger und vorsichtiger Mann. Und wir haben natürlich als Kinder immer mitgeholfen. Wann kam er zur Schule und immer war was los im Stall oder auf dem Feld oder immer war Action. Und er hat mich mehrmals angefangen, also komm, du setz dich aufs Pferd. Mit Sattel, ohne Sattel. Nee, nie. Und eine der Dinge, die erste Sache, die mir Gott klar gemacht hat, als ich damals schon mit, ich weiß nicht, 22 war, der 21, also ich war schon 4 Jahre in der Nachfolge Jesu, als ich die Erfahrung gemacht habe, dass Gott mir seinen Geist gegeben hat. Von diesem Tag an war nicht nur die Angst weg, sondern habe ich verstanden, dass ich ihm die Autorität eines Menschen vor dem Sündenfall zurückgestellt habe. Und ich teile das mit euch, Leute. Bitte, gebt euch nicht mit weniger zufrieden. Christsein heißt, die Sünde ist gelöscht. Der Fluch, den die Sünde mit sich bringt, ist gelöscht. Wir sind hineingetreten in die Autorität des Menschen, der ins Ebenbild Gottes gemacht ist. Unser Gott hat ebenfalls Macht, so wie das Wort ist. Wir werden lernen müssen, diese Autorität auszuüben. So wie wir, ich sage mal, ein kleines Kind hat eben nicht Autorität. Noch nicht. Aber es lernt das schrittweise. Ich war in Mali. Als ich das erste Mal Zug abfahren lassen, war auch gleichzeitig das einzige Mal in meinem Leben. Noch kleiner Junge. In dem Haus, in dem ich damals gewohnt habe, die ersten 3 Jahre aufgewachsen bin. Also ich muss unter 3 gewesen sein. War ein alter Mann. Und mit Philipp, der ist jeden Tag, hat er mich irgendwie in die Hand genommen und hat entweder mit mir ein bisschen im Sand gespielt oder ein paar Lärchenzapfen gesammelt. Oder, und das war immer das Interessante, ist mit mir die 500 Meter zum Bahnhof gegangen. Das war damals Dampflokzeit irgendwie hochinteressant. Und dann, wenn der Zug stand, das war ein Kopfbahnhof, wo das immer umrangiert wurde, das hat immer gedauert, damals noch mit Sperre, da durfte man erst raus, wenn nochmal die Fahrkarten kontrolliert wurden, wieder mal rein, wenn wieder raus kontrolliert. Und dann kommt irgendwann, neben den vielen anderen Rangierarbeiter, der Bahnhofsvorsteher mit seiner roten Mütze und seiner Kelle und der Pfeife und lässt den Zug abfahren. Eines Tages sagt er, komm hier. Dann ist seine Mütze aufgesetzt, fällt sonst wohin, dann muss er vielleicht mal richten. Lass den Zug abfahren. Der Lokführer guckt runter. Hier hast du die Pfeife, pfeifst einmal. Abfahren. Und dieses Riesending, wo ich viel kleiner war, auch nur als ein Mann, setze ich in Bewegung. So lernt man Autorität. Und das sage ich jetzt mal denen, die in der Pädagogik sind oder die mit kleinen Kindern zu tun haben. Übertrag Autorität. Es war nicht meine, aber dieser Mann, ich danke Gott, bis heute. Dieser Mann hat mich eine wichtige Sache gelehrt. Seine Autorität als Bahnhofsvorsteher hat er übertragen, und ich hatte den Glauben, zu sagen, was er mir gesagt hat. Heißt, durch die Kelle, sagst Abfahrt. Abfahrt. Und genau das ist passiert. Und ihr Lieben, so lernen wir Autorität und so lehrt Jesus uns. Das ist die ganze Geschichte. Jesus lehrt uns Autorität auszuüben. Und dazu in dieser Woche viel Erfolg und viel Freude dabei.